Radio Free. Universität Karlsruhe. Auf Sendung.
Let's do it.
Oh yeah.
Radio Free auf der 104,8 MHz. Heute zu Gast bei mir der Buchautor Dr. Stefan Fuchs. Er hat ein Buch mit dem Titel verfasst, Die Hypermacht USA in Nahaufnahme. Und nun, kurz nachdem die USA sich als Sieger des Irakkrieges erklärt haben, wollte ich ihn zu diesem Thema befragen. Mehr dazu gleich nach dem ersten Titel von Bachmann Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Radio Free auf der 104,8 MHz. Wir haben zurzeit einen prominenten Kriegsgegner in Karlsruhe, und zwar unser Bundeskanzler Gerhard Schröder. Er hat zur Stunde einen Vortrag im Audimax der Universität gehalten, für alle, die sich an der Uni gewundert haben, weswegen so viele Polizisten über den Campus laufen. Ein Vortrag zusammen mit Professor Wirth zum Thema die Ökonomie in Deutschland, wie es mit der Wirtschaft wieder aufwärts gehen kann. Bei mir zu Gast ist ein weiterer Skeptiker Amerikas gegenüber, und zwar der Buchautor und Lehrbeauftragte an der Universität Karlsruhe, Dr. Stefan Fuchs. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Hypermacht USA in Nahaufnahme. Und in diesem Buch nimmt er kritisch Stellung zusammen mit anderen Intellektuellen aus Amerika, unter anderem zur derzeitigen Machtposition der Amerikaner. Der Krieg ist nun vorbei, Herr Fuchs. Kann man das, was hier geschehen ist, im Nachhinein, dadurch, dass der Krieg gewonnen ist, rechtfertigen?
Rechtfertigen kommt darauf an, wie man Rechtfertigung da definieren möchte, sehen möchte. Sicher ist, dass dieser Krieg nach wie vor in der überwältigenden Mehrheit der Weltöffentlichkeit nicht gerechtfertigt war. Ich komme gerade aus Südostasien zurück und musste dort feststellen, dass die einheilige Meinung auch nach dem Ende und nach dem Triumph der Amerikaner und der Briten im Irak ist, dass dieser Krieg aus anderen Gründen geführt wurde, als er offiziell von dieser Koalition geführt wurde. Also es geht nach Meinung der Thailänder, nach Meinung der Indonesier, nach Meinung der Malaysier dort ganz bestimmt nicht darum, eine akute Bedrohung der westlichen Welt durch die Massenvernichtungswaffen des Irak abzuwehren, sondern es ging darum, eine bestimmte geostrategische Ordnung zu etablieren, bestimmte partikulare Interessen der Vereinigten Staaten zu sichern. Das ist, glaube ich, nicht nur in Südostasien so, das gilt auch für Lateinamerika, auch in selbst Länder wie Chile haben sich ja, oder Mexiko, das ein unmittelbarer Nachbar der Vereinigten Staaten ist, haben sich ja im Vorfeld des Krieges in keiner Weise durch Versprechungen oder auch durch massiven politischen Druck dazu bewegen lassen, dieser projizierten UN-Resolution der Vereinigten Staaten zuzustimmen. Insofern kann man nicht sagen, dass die Völkergemeinschaft, soweit sie in irgendeiner Form repräsentiert ist, diesem Krieg zugestimmt hat. Inwieweit er in den Öffentlichkeiten der einzelnen beteiligten Länder, also sprich in den USA oder in Großbritannien, inzwischen akzeptiert wurde, inwieweit der Sieg dieser Koalition über das Regime im Irak eine Veränderung der öffentlichen Meinung. Wir wissen ja, dass in den USA mindestens mal eine 50-50-Teilung war. In Großbritannien sah es noch ganz anders aus. Da gab es eher eine Mehrheit gegen diesen Krieg. Inwieweit sich da die öffentliche Meinung gedreht hat, dadurch, dass dieser Sieg errungen wurde, ist natürlich eine ganz andere Frage. Also gerechtfertigt sicher nicht, völkerrechtlich abgesegnet auch nicht. Ich glaube, es kommt jetzt geschichtlich vor allem hauptsächlich darauf an, wie dieser Frieden oder dieser Sieg gestaltet wird, wie was sich da anschließt, ob dieses Projekt der Vereinigten Staaten Demokratisierung des Mittleren und Nahen Ostens, was Walker Bush, also der Präsident, ja versprochen hat im Vorfeld des Krieges und was er auch weiterhin verspricht, ob das realisiert wird, ob das überzeugend in Angriff genommen wird, das wird, glaube ich, darüber entscheiden, was die Historiker eines Tages über diesen Krieg erzählen werden.
Geschichte wird ja aber auch bekanntlich von Siegern geschrieben. kann man sagen, dass das alte Europa, so wie es Donald Rumsfeld beschrieben hat, letztendlich verloren hat?
Das wird im Wesentlichen vom Erfolg der Gestaltung des Nachkriegs-Irak abhängen. Es wird im Wesentlichen von der Gestaltung des Nachkriegs-Mittleren Ostens und Nahen Ostens, von der Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts beispielsweise, von der Frage Demokratisierung Ägyptens, Demokratisierung Syriens und so weiter abhängen. Das wird auch abhängen von Europa selbst, vom alten Europa, das bis jetzt eine Gegenkonzeption, eine politische Gestaltung in seinem Sinne vermissen lässt. Also die beiden Hauptvertreter dieses alten Europa, Schröder und Chirac, haben bis jetzt noch nicht gezeigt, ob sie bereit sind, aus dieser tiefen Spaltung Europas in das, wenn man so will, neue und das alte Europa auch politische Konsequenzen zu ziehen. Davon wird es abhängen, ob dieses Europa dauerhaft beschädigt bleibt von den Ergebnissen der letzten, von den politischen Geschehnissen der letzten 3-4 Monate, oder ob das einfach ein historischer Wendepunkt war, wo bestimmte geschichtliche Entwicklungen besonders deutlich zutage traten, die aber schon älteren Datums sind.
Es wird im Zusammenhang mit diesem Krieg auch immer wieder, gerade aus europäischer Sicht, von einer Verschwörung ausgegangen. Die Bush-Junta und so weiter treffen hier als Begriffe auf. Zu diesem Thema werden wir uns gleich nach dem nächsten Titel von Barry McGuire und dem Eve of Destruction unterhalten. Radio Free 104,8 MHz. Bei mir zu Gast ist heute Dr. Stefan Fuchs, Buchautor, der das Buch Die Hypermacht USA in Nahaufnahme verpasst hat. Und wir haben uns gerade eben über die Perspektiven nach dem Krieg unterhalten. Nun kommen wir zur großen Verschwörung, die man aus europäischer Sicht in Amerika hier sieht. Es ist ja eigentlich eine typisch amerikanische Vorliebe, dass man überall Verschwörungen sieht. Man denke an Roswell, man denke an Elvis, der noch lebt, man denke an Kennedy. Alles große Verschwörungen. Und nun sehen die Europäer plötzlich eine riesige Verschwörung, dass nämlich der Zweite und der Dritte Golfkrieg nur wegen des Öls geführt wurde. Das ist ja eigentlich nicht Alt-Europe-like, oder?
Naja, gut, also nur wegen des Öls ist, glaube ich, bestimmt die falsche Formulierung. Nicht nur, weil das Öl sehr viel ist, wie wir wissen, dürfen nicht dran nicht vergessen, dass die weltweit bekannten jedenfalls Ölvorkommen dieser Welt um das Jahr 2060 nach Schätzungen aller Experten zu Ende gehen werden. Das heißt, es wird hier schon so eine Art Endkampf um die Energieressourcen geführt. Das ist also alles andere als ein kleines oder ein mittleres Thema. Das ist schon ein ganz großes Thema. Und nur vielleicht auch deswegen falsch, weil natürlich diese Naturreserve Öl, die Energiereserven sehr wichtig sind, aber gleichzeitig auch eine geostrategische Position mit diesem Krieg intendiert war. Ein Beobachter hat es auf die Formel gebracht, man hat den Krieg im Irak auch geführt, einfach um zu zeigen, dass man ihn führen kann und dass man ihn auch gewinnen kann. Und relativ easy, wie man inzwischen festgestellt hat, gewinnen kann. Das ist natürlich für eine Hegemonialmacht, so wie sich die Vereinigten Staaten unter George Walker Bush jetzt sehen, sehr wichtig, allen anderen Playern auf dieser Welt zu zeigen, wir können's. Da gab es ja auch im Vorfeld einige Zweifel. Also es ist ein ganzer Bündel, ein ganzer Strauß von Gründen, warum die Vereinigten Staaten unter dieser Regierung diesen bestimmt überflüssigen Krieg geführt haben, kann man nicht nur einen herausgreifen. Es gibt wichtigere und weniger wichtige. Weniger wichtig würde ich die persönlichen Motive von Walker Bush sehen, der ja immer den Saddam Hussein tituliert hat als The Man Who Wanted to Kill My Dad. Also da gibt es auch durchaus sehr persönliche Gründe. Aber von den gewichtigeren ist das Ölmotiv, die Sicherung der Ressourcen, auch übrigens eine gewisse Schwächung der OPEC, also der dieses Vereins der erdölfördernden Nationen, der ja in der Vergangenheit die Vereinigten Staaten des Öfteren sehr geärgert hat, weil er aus verständlichen Gründen zu einem eher höheren Erdölpreis tendierte, als die Amerikaner das für ihre Erdöl- und energiesüchtige Wirtschaft und Lebensstil das gerne hätten. Also so ein Land, das zweitgrößte, was die Erdölvorkommen betrifft, den Irak, unter der eigenen Fuchtel zu haben, ist natürlich die beste Methode, um so einen Verein wie die OPEC auch zu zähmen und an das zu gewöhnen, was man so ein bisschen von ihnen erwartet. Also das Ölmotiv ist ein sehr wichtiges und es ist bestimmt auch kein Zufall, dass praktisch zwei Drittel der Kabinettsposten in der Regierung Walker Bush mit der Erdölindustrie in irgendeiner Form verbandelt war. Da gibt es ehemalige Vorstandsvorsitzende von Texaco, es gibt den Vizepräsidenten Cheney, Dick Cheney, der eine Firma geleitet hat über lange Zeit, die also Ölförderausrüstung geliefert hat und ähnliche Dinge.
Das ist aber eigentlich nicht schlecht, dass man Wirtschaftsposten oder politische Posten mit Wirtschaftsleuten besetzt. Das hat man ja teilweise in Deutschland auch gemacht und solche Koryphäen dann als besonders geeignet für solche Posten betrachtet.
Na, stellen Sie sich mal vor, ein Bundeskanzler, gleich wie er heißt, vielleicht sogar ein Bundeskanzler Schröder, würde zwei Drittel der Kabinettsposten mit Leuten besetzen, die aus der Autoindustrie kämen. Also von VW angefangen bis Porsche. Ich weiß nicht, ob das in diesem Lande so leicht hingenommen würde, wie die Tatsache, dass also hier ein bestimmter Wirtschaftszweig praktisch Washington übernommen hat in einer gewissen Form. Also das ist schon ein sehr besonderes Phänomen, was man nur verstehen kann aus den besonderen strukturellen Problemen, sage ich jetzt mal, Defiziten, und das ist euphemistisch gesprochen, die amerikanische Demokratie hat.
Ich glaube, das wird in Amerika aber auch anders gesehen, vor allem die Motive des Krieges. Man hat ein armes, unterdrücktes Volk befreit. Da spielen Motive wie zum Beispiel persönliche Interessen oder die Wirtschaftsvorlieben einiger Minister eigentlich kaum eine Rolle in der öffentlichen Diskussion. Das ist, wie ich es versucht habe anzudeuten, die Verschwörungstheorie aus Europa, die hier versucht, alles aus amerikanischer Sicht madig zu machen.
Naja, es gibt auf der amerikanischen Seite schon auch eine Verschwörungstheorie, die da als Rechtfertigung, vor allem als Rechtfertigung gedient hat, das Motiv mit den humanitären Gründen, Demokratisierung des mittleren Nahen Ostens, ist später von den Engländern, vor allem von Tony Blair, nachgeliefert worden. Das ursprüngliche Motiv für 60% der Bevölkerung, inzwischen sind es vielleicht 70, 75, 80%, die diesen Krieg befürworten, sozusagen post festum, war ein ganz anderes. Das war nämlich immer diese Unterstellung, dass Saddam Hussein irgendetwas mit den Anschlägen von 9-11, also vom 11. September, zu tun gehabt hätte und dass die berühmt-berüchtigten Massenvernichtungswaffen, die man immer noch nicht gefunden hat vor Ort, dass die unter Umständen an Al-Qaida, von Saddam Hussein an Al-Qaida weitergegeben werden könnte oder an andere Terrororganisationen. Das war, sagen wir mal, der medial transportierte, von CNN bis Fox News vor allem transportierte Verbindung dieses Regimes in Bagdad mit den Attentätern des 11. September. Und insofern war das der entscheidende Punkt, wie man der amerikanischen Öffentlichkeit in ihrer Mehrheit diesen Krieg verkaufen konnte. Also das ist auch eine Verschwörungstheorie, denn wie wir alle wissen, sind die Kontakte, die zwischen Saddam Hussein und Al-Qaida existiert haben, äußerst spärlich belegt. Und die Vorstellung, dass Saddam Hussein an Bin Laden die Atombombe weitergibt, ist auch ziemlich hanebüchend, wenn man sich überlegt, dass der 11. September ja mit durchaus konventionellen Mitteln eine Massenvernichtung herbeiführen konnte.
Welche Rolle spielen hierbei die amerikanischen Medien? Einer der Medienstars in Amerika seit der Watergate-Affäre ist ja Bob Woodward, einer der Journalisten, der die ganzen Machenschaften um Richard Nixon aufgedeckt hat. Hier in diesem Zusammenhang mit Bush hat auch er ein Buch verfasst, das allerdings nicht mehr ganz so spektakulär ist, sondern eher die ganz normalen Kriegsvorbereitungen beschreibt und fast schon eine Art Rechtfertigung für Bush liefert. Andere Bücher, wie zum Beispiel von Eric Laurent, die wahren Hintergründe des Irakkriegs, sind da etwas radikaler und beziehen unter anderem die Position, die Sie hier auch bezogen haben.
Das Buch, auf das Sie anspielen, ist reine Spekulation. Also gerade auch in der Art und Weise, wie er das darstellt, dass man sozusagen bei diesen Lagebesprechungen unmittelbar dabei gewesen wäre. Das ist völlig unklar, wo er sein Wissen daher beziehen sollte. Ich glaube auch nicht, dass es da eine Deep Voice oder Deep Throat gab, die ihm das zugeflüstert hat. Er hat da einfach spekuliert. Und insofern, also jedenfalls unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten, ist dieses Buch relativ unerheblich. Man braucht nicht großartig zu suchen, um Motive und Motivstrukturen und Einflussebenen in Bezug auf diese aktuelle Bush-Administration zu finden. Es gibt eine sehr schöne Website, die The New American Gentry, auf der man eigentlich alle Informationen über die sogenannten Neocons, also die Neokonservativen, finden kann, die sich im Augenblick in Washington an der Macht befinden. Das sind Gruppen aus dem Bereich der katholischen Rechten, aus der protestantischen Rechten, sehr viele mit Israel verbundene, also die jüdischen Organisationen, die großen, stehen ebenfalls da in einem gewissen Zusammenhang. Es sind natürlich die Gruppen der großen Unternehmen, die an einer bestimmten Wirtschaftspolitik auch interessiert sind. Und das ist ganz einfach der rechte Flügel der Republikaner, der jetzt hier die Macht in Händen hält und auch wohl nach dem 11. September wild entschlossen ist, diese Macht in seinem Sinne zu nutzen.
Können Sie noch kurz, wenn Sie es parat haben, die E-Mail-Adresse sagen von New Gentry?
Das ist einfach www.newgentry in einem Wort gesprochen, New American Gentry in einem Wort gesprochen, .com.
Okay. Auch die Europäer haben natürlich in diesen ganzen Konflikten ihre Interessen und auf die werden wir gleich eingehen nach dem nächsten Titel von 10cc Rubber Bullets. Stefan Fuchs ist heute bei mir zu Gast, Autor des Buches Die Hypermacht USA in Nahaufnahme und zwar zum Thema Nach dem Krieg ist vor dem Krieg. Der Irakkrieg wurde am letzten Samstag offiziell für beendet erklärt durch die Amerikaner. Die Amerikaner haben überraschenderweise in Anführungszeichen gewonnen. Und nachdem wir uns nun bereits über die Vorgänge in Amerika unterhalten haben, würde mich nun natürlich interessieren, welche Perspektiven hatte Europa in diesem Konflikt? Warum haben sich vor allem Frankreich und Deutschland so vehement gegen Amerika und seine Kriegspläne gestellt?
Ja, vielleicht zunächst nochmal eine Korrektur. Also das offizielle Kriegsende wurde von der Bush-Administration eben nicht verkündet. Es hat einen ganz einfachen Grund, weil sobald das Kriegsende offiziell erklärt worden wäre, greift die Genfer Konvention und da müssten Gefangene auf schnellstem Weg, wie es dort wörtlich heißt, an ihr Land zurückgegeben werden. Wir wissen, dass in Guantanamo, also auf diesem amerikanischen Stützpunkt in Kuba, immer noch afghanische Gefangene sind, die also dort immer noch verhört werden oder was auch immer. Und es sind jede Menge irakische Gefangene, die man augenscheinlich auch nicht zurückgeben möchte vorläufig, sondern wahrscheinlich weiter verhören möchte. Darunter sind übrigens auch Kinder zwischen 13 und 16 Jahren oder Halbwüchsige, auch das völkerrechtswidrig. Diese Konstruktion mit Guantanamo ist überhaupt ein sehr perfides Verfahren, mit diesen Menschen umzugehen, weil sie damit auch der Möglichkeit beraubt werden, vor amerikanischen Gerichten gegen diese Haft und die Haftbedingungen, die auch sehr umstritten sind, zum Beispiel die Verhüllung des Kopfes und ähnliche Dinge, gerichtlich vorzugehen. Also es ist alles andere als dem Völkerrecht entsprechendes Verfahren. Also der Krieg wurde nicht beendet, es wurden die wesentlichen Kampfhandlungen für beendet erklärt und damit schwelt dieser Krieg weiter. Im Übrigen hat man sowieso den Eindruck, als ob das, was Gore Vidal, also einer der wichtigen Kritiker dieser amerikanischen Politik und auch mit in meinem Buch als Gesprächspartner vorkommend, den Perpetual War for Perpetual Peace genannt hat, also den ewigen Krieg für ewigen Frieden. Dieser Krieg soll weitergehen, das hat Bush deutlich gemacht. Es geht für ihn immer noch um eine der Schlachten in diesem 10-jährigen Krieg gegen den Terrorismus. Was ist die Position Europas? Was sind die Interessen Europas, der Kriegsgegner jetzt in Europa, das alte Europa? Ganz verschieden. Die Schröder-Regierung und Schröder selbst vor allem hat in einer Wahlkampfsituation auf die relativ eindeutige öffentliche Meinung in Deutschland reagiert und sich der angeschlossen, teilweise mit Schwierigkeiten. Es gab ja, wie wir alle wissen, gewisse Spannungen zwischen dem Außenminister und dem Kanzler. Der Außenminister wollte da eigentlich etwas vorsichtiger vorgehen. Der Kanzler hat sich aus wahltaktischen Gründen wahrscheinlich im Wesentlichen dazu entschlossen, hier auf echte Konfrontation zu gehen. Das ist die deutsche Seite. Die französische Seite sieht etwas anders aus. Frankreich hat eine Rolle als ständiges Mitglied des Sicherheitsrats. Frankreich versucht seit langem schon, das hat mit de Gaulle begonnen, eine Politik zu führen, die einen Gegenpol, sage ich jetzt mal, zum angelsächsischen Pol aus Großbritannien und Amerika darstellt. De Gaulle hatte ja damals den Austritt aus der NATO beschlossen und die amerikanischen Truppen zum Verlassen des Landes aufgefordert, was amerikanische Kritiker dazu gebracht hat zu fragen, und die toten Amerikaner auch? Fragezeichen. Diese gaullistische Politik wird von Chirac fortgesetzt in der, glaube ich, richtigen Erkenntnis, dass wir in einer historischen Scharniersituation zumindest uns befinden. Die hegemoniale Position der Vereinigten Staaten hat sich nach dem Ende der Sowjetunion verstärkt. Gleichzeitig ist mit der Bush-Administration ein neuer Schub in das amerikanische Rüstungsprogramm gekommen. Auf der anderen Seite in Europa ist der Einigungsprozess leider, muss man sagen, noch nicht sehr weit fortgeschritten, über die wirtschaftliche Einigung jedenfalls hinaus. Eine politische, soziale Identität hat diese EU nicht, noch nicht. Und die Befürchtung ist auch, und das ist auch eine der Lehren dieses Krieges, dass mit den neuen Mitgliedern, die aus den ehemaligen Warschauer Paktstaaten stammen, eher Transatlantiker in die Europäische Union gehen, eher Befürworter einer Freihandelszone als Europäische Union, als Verfechter eines europäischen Bundesstaates mit einer eigenen politischen und sozialen Identität. Also Frankreich hat erkannt, dass dieses Amerika natürlich auch ein bestimmtes Wirtschaftsmodell ausstrahlt. Neoliberalismus ist da das Stichwort. Das heißt, mit der geostrategischen Vormachtstellung und der kulturellen Vormachtstellung der Vereinigten Staaten geht auch ein bestimmtes wirtschaftliches Modell Hand in Hand. Und wenn die Europäer ein anderes Modell wollen, zum Beispiel eine wie auch immer modernisierten, reformierten Wohlfahrtsstaat, ein soziales Sicherungssystem und Ähnliches, und das wollen die Franzosen in ihrer großen Mehrheit vielleicht noch vehementer als die Deutschen, dann muss dieses Europa auch eine politische, soziale Identität bekommen, die als Gegenpol zu den Vereinigten Staaten funktioniert. Chirac hat seine geschichtliche Möglichkeit erkannt, sich hier an die Spitze einer Gegenbewegung zu setzen und als Kristallisationspunkt zu dienen. Wir müssen sehen, ob und wie er das jetzt in praktische Politik ausfließen lässt oder einfließen lässt. Dieser Gipfel letzte Woche unter der Ägide der Belgier, wo es um eine eigenständige Verteidigungspolitik der vier Partner da ging, Luxemburg war da noch im Boot, ist so ein erster Ansatz. Aber das Problem ist halt, dass man ständig auf der einen Seite Lippenbekenntnisse abgibt, es sei nicht gegen die Vereinigten Staaten, nicht gegen die USA gerichtet, auf der anderen Seite natürlich letztlich, wenn das Sinn machen soll, eine Parallelstruktur etwa zur NATO aufzubauen, dann eben genau das passieren muss. Und von jenseits des Kanals jedenfalls kam ja schon das Rotlicht. Tony Blair hat letzte Woche in einem groß angelegten Interview in der Financial Times angekündigt, dass also mit ihm jedenfalls ein Europa als Gegenpol zu den Vereinigten Staaten nicht zu machen ist, sondern er findet die amerikanische Hegemonialposition als positiv und Europa müsste mit den Vereinigten Staaten an einem Strang ziehen.
Kann es sein, dass dieser Druck, der hier von außen auf die europäische Staatengemeinschaft ausgeübt wird, dass der diese Einigung vielleicht sogar noch beschleunigt? Es wurde jetzt gerade angesprochen, es gibt jetzt Gespräche über eine gemeinsame Verteidigungsarmee, es gibt andere Gespräche, zum Beispiel über eine europäische Verfassung. Kann es sein, dass das eventuell der Europäischen Union und der Einigung in Europa sogar dienlich ist?
Das ist schwer zu sagen mit den bestehenden Regierungen jedenfalls, in Großbritannien etwa, aber auch mit der Regierung Aznar in Spanien oder Berlusconi in Italien. Und auch mit den ganzen Regierungen in diesen neuen Kandidatenländern, die da nächstes Jahr dazustoßen sollen, eben nicht. Wie die öffentliche Meinung in diesen Ländern aussieht, ist dann wieder ein ganz anderes Thema. Wir wissen, dass in Spanien eigentlich durchaus eine Mehrheit der Bevölkerung für ein sozial und politisch vertieftes Europa, wie ich das jetzt mal nennen möchte, zu haben ist. Ähnliches gilt für Italien, wie das in den neuen Beitrittsländern aussieht, vermag ich im Augenblick nicht zu beurteilen. Großbritannien ist ja immer so ein Schwellenland gewesen. De Gaulle hat nicht umsonst lange Zeit sich gesträubt, das ins Kontinentaleuropa mit einzubeziehen. Ist schwer zu sagen. Also im Augenblick ist einfach eine Spaltung da. Da darf man sich nicht drüber hinwegtäuschen. Und ich glaube, dass das Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten, das ist die Rede von vor 3-4 Jahren in verschiedenen Bereichen Europas gewesen, man müsse ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten schaffen, wo diejenigen, die willig sind, schneller vorangehen in diesem Integrationsprozess und andere eben länger warten, so wie man das mit dem Euro ja schon gemacht und praktiziert hat. Ein solches Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten müsste es auf der politischen und sozialen Ebene auch geben, sprich die Kerngruppe Belgien, Frankreich, Deutschland, vielleicht ein gewandeltes, nicht mehr von Berlusconi regiertes Italien auch noch. Also die alten 6 der römischen Verträge zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, gehen weiter in ihrem Integrationsprozess, verzichten auf die Staatsbürgerschaft, indem sie eine gemeinsame Staatsbürgerschaft einrichten und ähnliche Dinge.
Das würde dann aber letztendlich auch zu einer gewissen Hegemonie dieser Staaten in Europa führen, oder nicht?
Ja gut, ich meine, die beiden Großen, Frankreich und Deutschland, haben ohnehin ein ganz großes Gewicht, wenigstens was Kontinentaleuropa betrifft. Italien käme noch hinzu, da müsste man natürlich innerhalb dieser Gemeinschaft eben durch eine vernünftige Verfassung dann dafür sorgen, dass die kleinen Länder, Luxemburg, Belgien und so weiter, dass die nicht irgendwie übervorteilt werden, dass das nicht zu Ungunsten derer Entscheidungsmöglichkeiten geht. Aber das sind Detailprobleme. Wichtig ist, dass man dann begreifen muss, dass innerhalb der Europäischen Union, also der 25-30, dann ein Kern sich herausbildet aus 5, 6, vielleicht mehr, die einfach diesen Integrationsprozess modellhaft vorantreiben und wo dann auf der längeren historischen Perspektive, sage ich jetzt mal, dann die anderen dazustoßen können, wenn sich das als positiv erwiesen hat.
Wir sehen, auch in Europa gibt es genügend Probleme politischer Art, die gelöst werden müssen. Wir werden nun allerdings nach dem nächsten Titel, und zwar von Tommy James and the Shondells, Crimson and Clover, übergehen zu der Frage, wie es im Nahen Osten weitergehen kann. Radio Free hier wieder auf der 104,8 MHz. Bei mir zu Gast Stefan Fuchs, Autor des Buches Die Hypermacht USA in Nahaufnahme. Nachdem wir uns nun über die Folgen unterhalten haben, die es für Europa und Amerika gibt nach diesem Krieg, wollen wir uns nun der Gewalt und Gegengewalt im Nahen Osten zuwenden. Die Amerikaner, so scheint es zumindest, wollten ja mit diesem Krieg, mit diesem Schlag gegen den Irak, ein menschenverachtendes und vor allem auch ein brutales System ablösen, Frieden schaffen, für Ruhe sorgen. Glauben Sie, dass das gelingen wird?
Also die Vorgeschichte der Vereinigten Staaten in dem, was man Nation Building nennt oder Demokratisierung, ist nicht unbedingt überzeugend, was das betrifft. Es gibt ganz wenige Beispiele in der Geschichte der Vereinigten Staaten, wo das funktioniert hat. Ich würde noch nicht mal Japan dazu zählen, weil die japanische Demokratie mit großen Fragezeichen zu sehen ist. In Deutschland hat es mit Einschränkungen funktioniert. Man kann allerdings die Position und die Situation des Nachkriegsdeutschland in keiner Weise vergleichen mit dem Nachkriegs-Irak. Wir hatten eine demokratische Tradition, die durch die Hitler-Diktatur unterbrochen war. Die Weimarer Republik hat politische Traditionen gesetzt und die konnten nach dem Krieg in einer gewissen Weise weitergeführt werden. Wie man heute sieht, zur großen Überraschung der Amerikaner, sind wir sogar unseren ehemaligen Lehrmeistern in Sachen Demokratie in einer gewissen Weise überlegen geworden.
Das werden die wahrscheinlich nicht so gerne hören.
Das werden sie nicht so gerne hören, ist aber bestimmt so. Jedenfalls ist der deutsche Journalismus, soweit ich ihn kenne, sehr viel besser und sehr viel diesem demokratischen Bild entsprechend als der amerikanische Mainstream-Journalismus zumindest.
Aber die übrigen Länder, die Sie jetzt, auf die Sie ansprechen wollten, Vietnam, Korea, Somalia und so weiter, wo sind die Amerikaner zuletzt sich engagiert haben und Nationen aufbauen wollten, da hat es ja allesamt nicht funktioniert.
Eben, hat es nicht funktioniert, und ich meine, das hat natürlich Gründe. Demokratie ist kein Virus, mit dem man ein Land anstecken kann. Es ist auch nicht ein Kulturgut, das man sozusagen importieren kann, sondern man muss bestimmte Strukturen innerhalb des Landes haben, auf die man aufbauen kann. Es muss bestimmte Eliten geben, die in, sagen wir mal, dem demokratischen Geist jedenfalls offen sind, ansprechbar sind dafür und Ähnliches. Was es geben kann im Irak, ist ein Regime der Repräsentanz, also bestimmte gesellschaftliche Gruppen, die ohne Zweifel unter der Diktatur des Saddam Hussein völlig ausgeschlossen waren vom öffentlichen Leben und von der Macht, können repräsentiert werden. Das wird bestimmt in einer gewissen Weise möglich sein. Es gibt viele Beobachter und Kenner des Mittleren und Nahen Ostens, die von der Befreiung des arabischen Wirtschaftssubjekts sprechen, so ähnlich wie das in den Golfstaaten passiert ist, die ja unter dem Banner des Islam und des Koran völlig westliche Gesellschaften, also Konsumgesellschaften sind, die einen erheblichen Reichtum auch zu verteilen haben.
Sonderlich demokratisch sind die aber eigentlich auch
demokratisch nicht. Demokratisch sind sie nicht, aber sie sind halt konsumistisch im westlichen Bild, kapitalistisch, wenn man so will. Und das ist ja wahrscheinlich auch das, was die Amerikaner letztlich wollen. Schließlich will man dort auch was verkaufen. Die haben ja auch Geld durch das Öl, das sie dann auch ausgeben können. Also die Situation ist jedenfalls eine ganz andere als in Afghanistan. Und diese Befreiung des Wirtschaftssubjektes könnte funktionieren. Das ist gar nicht auszuschließen. Wie gesagt, das Modell sind die Golfstaaten, Katar, Dubai und Abu Dhabi und wie sie alle heißen. Aber eine echte Demokratisierung ist das jedenfalls nicht. Wobei man natürlich nicht übersehen darf, dass Länder wie Ägypten etwa und aber natürlich auch Saudi-Arabien Syrien einen enormen Bedarf an Demokratisierung haben und dieser Krieg in diesen Ländern durchaus dazu beigetragen hat, eine bestimmte innenpolitische Diskussion auch anzustoßen. Also ganz eklatant in Ägypten zum Beispiel, wo den Leuten, den einfachen Leuten auf der Straße zum ersten Mal durch diesen Krieg klar geworden ist, wie wenig eigentlich ihre politischen Eliten wirklich können. Also Mubarak etwa sitzt durchaus auf einem Feuerstuhl mehr noch als vor dem Krieg, einfach weil die Leute gemerkt haben, was man ihnen so alles erzählt die ganze Zeit von ihren politischen und Machteliten, ist alles andere als die Wahrheit. Einen großen Beitrag dazu geleistet hat dieser Sender Al Jazeera, der jetzt plötzlich auf Arabisch, also für jeden zugänglich, auch für die große Zahl der Analphabeten etwa in Ägypten oder in Syrien, auf der Straße, in allen Cafés läuft und lief dieser Sender ohne Unterlass, so eine Art arabisches CNN, und hat eine ganze Reihe bereits bewirkt. Also auf irgendeine mittelbare, schräge Weise hat dieser Krieg tatsächlich gewisse Demokratisierungstendenzen durchaus auch angestoßen in der Region. Ob die in dem Sinne der Amerikaner laufen, ist eine ganz andere Frage. Wenn nämlich die Leute in Ägypten zum Beispiel wirklich demokratisch per Wahlurne entscheiden könnten, was für ein Regime sie sich denn wünschen. Ich weiß nicht, ob das den Amerikanern so wahnsinnig recht wäre, was dabei rauskommt. Also ein gewisser Demokratisierungsprozess ist einfach durch die Fokussierung auch dieser Weltgegend, auch in Europa weiß man plötzlich sehr viel mehr darüber, was da in diesen Ländern passiert oder nicht passiert, ist da eingetreten, das ist völlig ohne Zweifel. Der Prüfstein der Gesamtentwicklung wird der Palästina-Konflikt sein.
Hier wurde also ja öfters schon darauf hingewiesen, dass die muslimischen Staaten im Grunde genommen ihren Brüdern, wie man das hier in Europa oft gehört hat, überhaupt nicht helfen können, auch schon aus politischer Sicht nicht. Das ist nicht nur Palästina, wie gerade angesprochen, sondern das war zum Beispiel auch ein Bosnien-Konflikt. Das war ja eigentlich auch schon ein Konflikt mit einem gewissen religiösen Unterton, dass hier christliche Serben gegen die Moslems kämpfen und die muslimischen Staaten zwar zu den ersten gehörten, die sich darüber beschwert haben, aber letztendlich es Amerika und Europa waren, die diesen Konflikt beenden mussten. Kann es sein, dass es hier zu einem Konflikt der Kulturen kommt, wie es Huntington in seinem Buch vor einigen Jahren schon vorausgegriffen hat?
Also ich halte diese ganze These vom Kulturkrieg für ideologisch durchtränkt. Es ist nicht einzusehen, warum die Bevölkerung etwa in Syrien oder in Ägypten jetzt in Bezug auf ihre geschichtlichen und religiösen Wurzeln die Bedrohung durch die Amerikaner und durch diese Koalition der Willigen, wie das so schön hieß, sehen sollten, sondern es geht einfach um schnöden, traditionellen arabischen Nationalismus. Dieser Konflikt zwischen den Palästinensern und Israel ist ein Konflikt, der ja mehr als ein halbes Jahrhundert existiert. In dieser ganzen Zeit haben die Amerikaner sich als Zahlmeister und Unterstützer des israelischen Staates gezeigt, aus welchen Gründen im Einzelnen auch immer. Und sämtliche UN-Resolutionen, die verabschiedet wurden, etwa nach dem Sieben-Tage-Krieg, die Israel zum Rückzug aus den besetzten Gebieten aufgefordert haben, wurden bis jetzt missachtet bzw. wurden torpediert durch Vetos der Vereinigten Staaten als ständiges Sicherheitsratmitglied. Wenn es um Massenvernichtungswaffen geht, Israel ist eine Nuklearmacht, auch wenn darüber wenig gesprochen wird, aber es ist eine Nuklearmacht Und wenn es also, wie jetzt zum Beispiel die Syrier versuchen, in den Vereinten Nationen eine Resolution durchzubringen, in der der gesamte Mittlere und Nahe Osten als massenvernichtungsfreie Zone erklärt werden, das trifft zunächst einmal und vor allem Israel. Und ich glaube nicht daran, Roadmap hin oder Roadmap her, Tony Blairs Impetus, dieses Problem jetzt, das Nahostproblem im gleichen Aufwasch zu erledigen. Ich glaube nicht daran, dass ein amerikanischer Präsident, der jetzt unmittelbar vor seinem Wahlkampf zur Wiederwahl steht, es sich mit den jüdischen Organisationen seines Landes verderben wird, indem er also jetzt die Sharon-Regierung plötzlich zu substanziellen Eingeständnissen zwingt. Und nichts anderes ist für die palästinensische Seite akzeptabel. Sie hat ihre Vorarbeiten jetzt geleistet. Der Demokratisierungsprozess palästinensischen Seite ist im vollen Gange. Jetzt wäre es daran, von Seiten Israels hier ein Entgegenkommen zu zeigen, das was anderes darstellt als eine Bantuisierung. Also wir erinnern uns, Südafrika, die Bantu-Staaten, also völlig abhängige, kleine, kontrollierbare, scheinautonome Staaten mitten in einem rassistischen Südafrika, so ähnlich. Jedenfalls ist die Politik Sharons bisher, wenn es um die Regelungen des palästinensischen Staates geht. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner die Israelis in dieser Situation zu Eingeständnissen zwingen werden. Von sich aus werden sie es nicht tun. Also glaube ich, dass die Prognose, und da bin ich nicht ganz alleine, die Prognose für eine Lösung des palästinensischen Problems in den nächsten 2 Jahren sieht sehr schlecht aus. Und damit ist dieses ganze Projekt Demokratisierung des Mittleren und Nahen Ostens durch die Besetzung des Iraks und Installierung einer anderen Regierung als das entlarvt, was es ist, nämlich als ein Deckbild einer ganz anderen Politik.
Über diese Politik haben Sie ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Hypermacht USA in Nahaufnahme und haben sich über die gesellschaftlichen und politischen Umstände in Amerika mit zahlreichen Intellektuellen, unter anderem auch aus Amerika, unterhalten. Dieses Buch ist käuflich zu erwerben. Können Sie hierzu noch einige Anmerkungen zu den Personen machen, für diese Interviews zur Verfügung standen? Man liest hier bekannte Namen wie Richard Sennett, der amerikanische Soziologe, Noam Chomsky und Gore Vidal. Was für Positionen in entsprechender Kürze mal formuliert, können Sie von denen wiedergeben?
Also meine Kernthese, die ich in der Einleitung dieses Gesprächsbandes, es geht hier um Gespräche, die ich geführt habe, vor allem in den Vereinigten Staaten, in der Einleitung habe ich darauf hingewiesen, dass diese Hypermacht, wie der Titel das sagt, die Stärke der Vereinigten Staaten militärisch, kulturell, wirtschaftlich, zusammenhängt, ganz unmittelbar zusammenhängt und nicht zu trennen ist von dem, was man innenpolitisch als Defizite sehen muss. Also die Amerikaner sind die einzigen in der OECD, die heute mehr arbeiten als in den 70er Jahren. Und diese inneren Defizite ein bisschen aufzudröseln, zu zeigen, wie die Situation dort vor Ort ist, war die Aufgabe, die ich mir gestellt habe. Ich glaube, sie ist ganz gut gelöst. Das Bild der Vereinigten Staaten sieht jedenfalls anders aus als landläufig hier in der Bundesrepublik gezeichnet. Und man kann das nur verstehen, was im Augenblick abläuft, wenn man dieses Tiefenbild, diese Nahaufnahme, wie ich das genannt habe, vor Augen hat.
Gut, das war Radio Free für heute. Ich bedanke mich bei meinem Gesprächspartner Dr. Stefan Fuchs für die Ausführungen zu dem Thema. Außerdem bedanke ich mich bei der Technikerin Valentina Dobrosavijevic. Am Mikrofon war André Stuber. Es geht weiter mit dem Lernradio.